Kellner wie der Ober. Der Talk. Garantiert ohne Zusatzstoffe. Und hier ist Carola Kellner.
Herzlich willkommen zur letzten Folge Kellner wie der Ober in diesem Jahr. Was habe ich für schöne Gespräche gehabt? Vielen herzlichen Dank an all meine Gäste. Den Schauspieler Markus Brandl, Irene Durukan für das offene Gespräch über den Suizid ihres Mannes, den Kabarettisten Michi Altinger, die Leiterin des Mehrgenerationenhauses Flinsbach Evi Faltner, den Theologen Christian Kuster, den Airbrush-Künstler Georg Schlumpf-Huber, Reinhard Gross für die Reise zu relativen Realitäten, die Theatermacher Jörg Herwig und Konstanze Baruschke-Herwig, Carina Pilz für das wunderbare Gespräch über ihren behinderten Bruder, CR7Z dafür, dass er uns unterstützt hat in einer Zeit, in der er sonst keine Interviews gegeben hat, den Filmemacher Valentin Rapp, herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch noch zum Young Talent Award Falle, Winko Frabet über den Einblick in sein Leben als Gewerkschafter und Mensch, Uschi La für die inspirierenden Eindrücke der heilenden Kraft von Musik, Fabio und Marinus von der Szene Rosenheim. Ich weiß, dass das zunächst nicht alle gut fanden, dass ihr hierher gekommen seid. Den Schauspieler und Theatermenschen Richie Lindl, Monika Steuk von der MS-Selbsthilfegruppe, die Moni Schindler über Sucht, die höchst amüsante Autorin Alma Bayer, den Sicherheitsexperten Freddy Kleinschwärzer, den Eisschnitzer Christian Staber, Milan Busch für die Erklärarbeit zum Thema LGBTQ und Non-Binary, der Europameisterin im Wasserski Jana Meyer und dem Tausendsasser und Kaffeeröster Sebastian Wohlfahrt. Ganz schön lange Liste, waren halt aber auch ganz schön viele Gespräche. Und natürlich dem Reini hier im Studio bei Hicktown Records, der stets für unseren guten Sound und die wundervolle Atmosphäre sorgt. Und last but not least denjenigen, denen wir es zu verdanken haben, dass wir hier so professionell arbeiten können. Danke an die Brechtl Frische Märkte, die uns dieses Jahr die Produktionskosten übernommen haben. So, und jetzt bin ich aufgeregt, weil jetzt gebe ich dann ab. Ihr seid nämlich echt wahnsinnig, wie viele Fragen ihr geschickt habt. Und ich kann euch jetzt schon sagen, wir werden auf gar keinen Fall alle schaffen können heute. Die Auswahl und die Moderation habe ich für heute in andere Hände gelegt und in die gebe ich jetzt auch dieses Gespräch. Ich könnte mir keinen besseren dafür wünschen. Schön, dass du das heute mit mir machst. Hallo Felix Graf.
Hallo Mama.
Ja, damit haben wir das Geheimnis gelüftet. Das Gespräch heute wird mein Sohn übernehmen und ich freue mich sehr und bin mega aufgeregt und mega gespannt, was du dir hast einfallen lassen für heute, nebst allen Fragen, die sie dir geschickt haben.
Ja, vielen Dank auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Anfrage hat mich auch etwas überraschend getroffen. Ich würde sagen, diese Liste an Fragen, die du mir dazukommen hast lassen, die bin ich mal durchgegangen und sie ist so lange und so gehaltreich. Und ich denke, wir werden da meiner Mama den einen oder anderen Zahn ziehen und es wird darum gehen, wo sie eigentlich herkommt, was ihre Ausblicke für die Zukunft sind, wie sie früher in ihrer Jugend vielleicht drauf war. Und ja, ich würde sagen, nach 50 Jahren Lola Kellner, ich meine, es ist jetzt 2021, 1971 bist du zur Welt gekommen, wäre meine erste Frage als Einstieg: Wie bist du aufgewachsen und wo kommst du überhaupt her?
Fangen wir gerade am Anfang an. Also geboren bin ich in Rosenheim und zwar da erstmal noch das erste Jahr mit meinen Eltern auch in Rosenheim gewohnt, bis wir dann nach Brandenburg gezogen sind. Also meine ganze Kindheit und Jugend habe ich in Brandenburg verbracht. Das war sehr, sehr unbeschwert, würde ich jetzt mal sagen. Also das war damals noch viel mehr möglich als heute, Kind zu sein, wild zu sein, auch Dinge zu tun, die man vielleicht heute gar nicht mehr durchgehen lassen wird. Wir haben viele Streiche gespielt, wir durften Straßen absperren, um den ganzen Sommer über Volleyball zu spielen. Kein Autofahrer hat sich darüber aufgeregt, das ist heute eigentlich undenkbar. Und habe ein sehr enges Verhältnis zu meiner Oma gehabt, also die Mutter meiner Mutter. Meine Eltern haben beide gearbeitet. Und so war meine Kindheit und mein Aufwachsen geprägt von Familie, von Dorfleben, von Freundschaften und natürlich auch, das hat man in diversen Podcasts jetzt schon rausgehört, vom Handball.
Wie würdest du denn sagen, unterscheidet sich denn das Aufwachsen früher von jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel das Aufwachsen ansiehst, wie ich so drauf war früher. Ich meine, ich war jetzt nicht der Wildeste, ja, aber was würdest du denn sagen, hat sich verändert?
Ich glaube, jetzt du bist ja noch so eine Zwischengeneration schon, die noch mehr Freiheiten hatte, als jetzt das vielleicht heute ist. Ich glaube, das, was sich am meisten unterscheidet, ist, wir hatten keine Handys. Also wir waren halt nicht permanent auch für die Erwachsenen zu erreichen. Wir sind halt einfach nach der Schule losgezogen und dann hieß es, du bist dann und dann zum Essen wieder da. Und dann haben wir halt gemacht, worauf wir Lust hatten. Wir sind im Wald, wir haben Baumhäuser gebaut, wir haben irgendwo Picknick gemacht, wir haben Radeltouren gemacht. Also Radeltouren, das war nicht weit, gell? Aber so als Kind war das halt ein Abenteuer. Ja, und wir hatten nicht diejenigen, die immer geguckt haben, was tun wir jetzt gerade, was machen wir gerade und ist das gut oder schlecht oder könnten wir uns wehtun. Das ist, glaube ich, so der Unterschied.
Ja, wobei ich Asorg so als Jugendlicher dann habe ich schon sehr viel Freiheiten gehabt.
Ja, also weil ich halt einfach dir viel Freiheiten
Wenn ich mir alleine schon vorstelle, damals, als ich immer gesagt habe, ich gehe zum Pascal oder übernacht beim Pascal, ja, also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, es war mein bester Freund oder ist es immer noch? Ja, in Wirklichkeit natürlich waren wir auf die Bierfestel und haben da die Häuben geschossen.
Ja, und natürlich habe ich das gewusst.
Na toll. Ja, so fliegt es alles wieder auf.
Ja, so kommt alles wieder auf, aber das ist ja nichts, was uns irgendwie, also das gab es ja früher auch schon, gell? Also so dieses, dass man heimlich versucht hat, irgendwas zu tun, dass man irgendwie sich über Verbote hinweggesetzt hat oder so.
Wie würdest du denn sagen, hast du dich dann in deiner Jugendzeit über Verbote hinweggesetzt?
Oh, also es gibt eine sehr schöne Geschichte, die eigentlich ziemlich krass ist. Also ich hatte ein ausdrückliches Verbot meiner Eltern, mich in die Dorfkneipe zu begeben. Man muss dazu sagen, ich war 13. Meine Freunde, die ich damals hatte, die waren alle so ein bisschen älter und die waren da schon. Und natürlich wollte ich dahin und natürlich durfte ich es nicht. Damals war das mit dem Jugendschutz in den Gaststätten noch nicht so, wie das heute ist. Und ich saß also in dieser Kneipe, hatte ein Pils vor mir stehen und eine Zigarette in der Hand. Als ein Freund von mir, der neben mir saß, hallo Klaus, als der plötzlich mir die Zigarette und das Bier aus der Hand riss und ich dann gesagt habe, ob er jetzt einen totalen Vogel hat und er dann gesagt hat so, dein Vater! Und da stand er dann, mein Vater, in der Tür und hat nur mit so einer Kopfbewegung mir angedeutet, dass es jetzt Zeit wäre, dieses Lokal zu verlassen. Ja, das war, also da war ich ziemlich klein mit Hut, ganz ehrlich. Also das war vor allen Dingen, weil er es halt ausdrücklich gesagt hat, dass ich es nicht machen soll. Das war schon nicht so cool. Ja, also ich glaube, so viele kleinere Verbote, die man halt als Jugendlicher und als Jugendliche ausprobiert. Ja, also nichts besonders Schlimmes, aber halt schon auch Dinge, auf die man nicht stolz ist im Nachhinein. Also mal Schmiere stehen, wenn irgendwo irgendjemand anders was klaut, wäre irgendwie so nicht geil, aber war halt auch mal, ja, so.
Hat sich dann damals, als du in Rosenheim dann auf die Schule gegangen bist, hat sich da für dich auch viel verändert, auch vom Freundeskreis eher, hat sich da viel verlagert? Und inwieweit hat dich das dann auch geprägt im Hinblick dann auf Musik?
Also Rosenheim und dann auf die Schule nach Rosenheim zu fahren, hat mich tatsächlich sehr geprägt, weil ja, das einfach Stadt war. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich davor irgendwie alleine in die Stadt gefahren wäre oder so. Also da haben sich ja nochmal ganz andere Möglichkeiten aufgetan. Da hat man sich viel selbstverständlicher auch bewegt. Also auch sowas wie ins Kino zu gehen, auf Konzerte zu gehen und so. Das wurde damals erst so richtig Teil meines Lebens. Auch die Freundschaften, die man da geschlossen hat, da gibt es welche, die bis heute einfach auch Bestand haben. Es gibt auch welche aus dem Dorf, die noch Bestand haben von damals, aber es gab schon wirklich viele, die da neu entstanden sind in so einer Phase, wo du dann Teenager bist, irgendwie anfängst, auch wegzugehen. Da treibt man sich halt dann irgendwie auch mit den Leuten rum, mit denen man zur Schule geht hauptsächlich. Das hat mich schon arg geprägt, das stimmt.
Meinst du, dass du dadurch auch, naja, wie soll ich das jetzt sagen, also bei uns in der Familie ist ja allgemein Handball sehr, sehr groß. Ja, die Oma hat Handball gespielt, der Opa, du, ich.
Tanten, Onkel nicht zu vergessen.
Genau, Ronan, mein Bruder. Würdest du sagen, dass durch diese Zeit hinweg neben dem Handball sich auch noch andere Hobbys aufgetan haben oder du deine Interessen auch intensiviert hast im Bereich Musik, Kultur? Oder wie ist das damals entstanden?
Also Handball war immer die Nummer eins viele, viele Jahre und alles andere lief so parallel. Und der große Cut kam tatsächlich, als ich mir das erste Mal das Kreuzband gerissen habe. Mit 18 war das. Weil dann klar war, dass der ganz, ganz hochklassige Handball, wo ich eigentlich immer hin wollte, dass der dann nicht mehr möglich war. Also mit so einer Verletzung der damaligen Zeit hat man gar nicht mehr in diese Richtung so groß denken brauchen. Und es war klar, ich wollte wieder spielen, aber dass das mit der großen Karriere noch was wird, das war eigentlich klar, dass es damit vorbei ist. Und damit gingen noch mal ein paar andere Türen auf. Ich glaube, das ist so eins der Dinge, die mich auch so ein bisschen ausmachen, dass zwar schon so Rückschläge im ersten Moment auch ja sehr dramatisch sein können, aber dass ich eher dann sehe, okay, da geht eine Tür zu und da geht dann schon irgendwo anders eine auf. Und das war in meinem Fall einfach nochmal intensiver die Musik. Also auch anzufangen, dann selbst Musik zu machen und so, das fiel alles mit so ein bisschen in die Zeit rein.
Welche Lieder singst du denn lauthals dann mit? Jetzt bin ich sehr gespannt.
Ja, da brauchst du gar nicht so gespannt sein, wenn du mir die Frage stellst, weil du wirst es wahrscheinlich am besten wissen, die du am meisten hast. Und zwar, also wenn es um lauthals geht, sind es tatsächlich die Dixie Chicks. Da lacht einer, weil das ist, also für die Hörerinnen und Hörer, das ist Trauma meiner Kinder.
Ja, es gab ja da bei uns, du hattest damals so einen VW Campingbus und du hattest zwei Kassetten. Und das eine war R.E.M. und das andere war Thomas D. Und ich glaube, diese zwei Künstler bzw. Bands, zumindest R.E.M., glaube ich, würde ich gar nicht so schlecht finden. Aber
das damals ist so, bist du eher noch auf Backstreet Boys gestanden.
aber seitdem tatsächlich kann ich das nicht mehr hören. Aber ich denke, dass die Dixie Chicks ja doch eher dann maßgeblich für meine Offenheit gegenüber der Country-Musik beigetragen haben. Also vor allen Dingen, wenn man an Landslide denkt, ich meine, was für ein Hit. Ja, unglaublich, hört gerne mal rein. Ja, also unbezahlte Werbung. Du bist ja dann in den nächsten Jahren zum Studieren gegangen. Mhm. Nachdem du auf der Schule warst.
Ich habe erst noch eine Lehre gemacht. Ja, das
stimmt, da war noch unterschlagen. Diese Lehre. Ja, genau.
Ich habe tatsächlich was Anständiges gelernt.
Im Gegensatz zu mir.
Also ich habe tatsächlich eine Ausbildung gemacht zur Industriekauffrau. In der PWA in Raubling war ich da. Und das hat gar nicht geschadet. Das war eigentlich ganz cool. War auch so beabsichtigt. Mir war immer klar, dass ich das nicht die ganze Zeit mein Leben lang machen werde, sondern dass ich anschließend noch soziale Arbeit studieren will. Aber dieser Zwischenschritt nach dem Abi, der hat mir ganz gut getan.
Wann hast du dann entschieden, dass du soziale Arbeit studieren willst?
Davor schon. Also das tatsächlich schon vorm, also bevor ich mein Abitur gemacht habe, war mir schon klar, dass ich soziale Arbeit studieren will. Das hatte den einfachen Grund, dass ich als Jugendliche bei zwei Ferienfreizeiten dabei war. Eines war ein Austausch mit Israel und eines war ein Austausch mit England. Und die dortigen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter fand ich super nett. Und dann habe ich mir gedacht, was ist denn das eigentlich für ein super geiler Job, mit Jugendlichen in Urlaub fahren? Und habe gedacht, die ganze soziale Arbeit sieht so aus. Damals ist die Entscheidung gefallen, das so zu tun. Und nach der Lehre bin ich dann zum Studieren gegangen. Erstmal nach Bamberg und habe dann in München fertig studiert.
Du hast ja in der Zeit dann auch meinen Papa kennengelernt in diesem Zeitraum und ich bin ja auch dann irgendwo geschlüpft, dann im Oktober 94.
Genau, mitten im Studium.
Also jetzt zehre ich natürlich davon, dass ich noch eine relativ junge Mama habe, aber...
das heißt mir relativ.
Ja, ich meine,
also für dein Alter
50 Lenze sind jetzt ja auch nicht mehr wenig, ja. Aber jetzt auch nicht sehr viel für eine Mutter mit einem 27 Jahre alten Sohn. Wie war das damals? Heutzutage ist es so, dass die Leute immer eher älter werden, wenn sie Kinder bekommen. War das damals schwierig?
Das war damals auch schon so, dass es nicht ganz viele gab, die so jung Kinder gekriegt haben. Also so in unserem Freundes- und Bekanntenkreis ist es tatsächlich auch so, dass viele jetzt Kinder haben, die deutlich jünger sind, als jetzt du bist oder auch der Ronan ist. es war insofern nicht schwierig, weil wir uns nicht so viel Gedanken gemacht haben. Also das war ja, du warst dein Wunschkind. Das war ja nicht mal irgendwie so, dass wir gesagt haben, oh, jetzt blöd und jetzt müssen wir irgendwie klarkommen, sondern es war eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, oh ja, wir wollen jetzt irgendwie mit, wir wollen miteinander ein Kind haben. Und dann nicht so viel Geschiss, glaube ich, gemacht haben, so, sondern halt tatsächlich, dass halt trotzdem unser beider Studien fertig gemacht haben, irgendwie uns da arrangiert haben miteinander. Natürlich ohne die Unterstützung der Großeltern wäre es nicht gegangen. Also beide Omas, die da wirklich einen großen Part übernommen haben auch, und uns da entlastet haben. Auf der anderen Seite kannte ich es auch so, weil meine Mama ja auch sehr jung war, meine Eltern sehr jung waren und da auch so war, dass da die Großeltern unterstützt haben und entlastet haben. Und von dem her fand ich es nicht schwierig. Das Einzige, was ich so ein bisschen schwierig fand, war, dass so für einen Teil des Freundeskreises man so abgeschrieben war. Also das war das Einzige, was so ein bisschen, die irgendwie immer gedacht haben, sie stören. Also denen musste man ganz klar sagen, nein, ihr stört nicht, ihr könnt jederzeit trotzdem vorbeikommen. Wir sind auch trotzdem irgendwie noch weggegangen. Also das war, glaube ich, schon auch nochmal so ein Punkt, wo wir gemerkt haben, dass manche Menschen eine komische Vorstellung haben von, wenn man mal Familie hat, dann ist das ganze Leben vorbei. Also so dann, ich weiß nicht, dass irgendjemand mal gesagt hat zu uns, in der Asta war das damals, ja, und wo habt ihr jetzt euer Kind? Und dann haben wir gesagt, den haben wir zu Hause am Heizkörper festgebunden, damit er nicht erfriert. So, also das war so abstruse Geschichten irgendwie, die da waren. Aber für uns selber war es gut so. Also auch wenn wir diese Ehe nicht geschafft haben, war diese Entscheidung die richtige. Und ja.
Stichwort, nicht viel nachdenken, einfach machen. Du bist auch bei mir im Freundeskreis oder allgemein bekannt dafür, dass du ein richtiger Tausendsasser bist. Also, dass du hier den Podcast hast, dann arbeitest du noch für die Agentur in Köln, dann bist du dann mal beim Schmieden, dann hast du wieder andere Projekte, machst einen Dokumentarfilm. Wo kommt das her, dieses ich denke nicht drüber nach, sondern ich habe das jetzt im Kopf, ich will das jetzt machen, ich ziehe das jetzt durch?
Also ich glaube, das hat verschiedene Komponenten. Eine Komponente ist mit Sicherheit mein Vater gewesen, also dein Opa, der ja auch ein Mensch war, der gehandelt hat, also der Dinge gesehen hat, wahrgenommen hat und dann gehandelt hat. Und der mir das auch so mit auf den Weg gegeben hat. Also schon mein Elternhaus auch, die mir da schon auch so eine Form von Selbstbewusstsein und wenn man was will, dann kann man das erreichen und ich glaube da an dich auch, also auch über den Sport mir dafür mitgegeben haben. Und das andere ist, glaube ich, so ein Punkt von, ich scheiß mir halt, glaube ich, auch nichts mehr. Also das wird, je älter ich werde, desto einfacher wird das, weil man auch, wenn man mal scheitert, das nicht mehr als so ein persönliches Versagen nimmt, sondern dann es gehört das halt auch mal dazu. Also es gibt viele Projekte, die auch funktionieren und es gibt aber auch welche, die vielleicht nicht so hundertprozentig funktionieren. Und das ist aber auch nicht schlimm. Also da gräme ich mich auch nicht besonders drum. Ich glaube, das hat sowas ein bisschen Naives, was ich da auch habe, auch ja, zu sagen, naja, das mache ich jetzt einfach mal, auch wenn ich jetzt nicht vielleicht die große Ahnung habe, aber es gibt immer Leute, die einem helfen, die einen unterstützen und die vielleicht mehr Ahnung haben als man selber. Also ich glaube, das hat sowas von, es fällt einem was ein und dann finde ich, sollte man es tun, weil ich halt auch ganz schlecht aus und das ist noch was mich da, glaube ich, ausmacht, dass ich halte ganz schlecht aus, wenn ich sehe, dass was getan werden sollte und keiner tut's. Also das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt, der mich da antreibt.
Wenn du sagst, du grämst dich jetzt nicht mehr so, wenn du Widerstände hast bei so Projekten oder ärgerst dich nicht mehr so, wie war das dann früher?
Ich konnte ganz, es ist ja immer noch so, ich kann ja schlecht verlieren. Das weißt ja du besser als die meisten anderen. Also ich bin jetzt nicht da, um irgendwie, also auch im Wettkampf, auch auf dem Spielfeld oder so, oder wenn es um irgendwie so kleinen Wettbewerbe geht, ich mag nicht gern verlieren. Also das ist, und da war ich als Kind echt extrem. Also da flog schon mal das Spielbrett durch die Gegend, weil ich das nicht ausgehalten habe oder gepackt habe. Ich glaube, das wird mit dem Alter einfach besser. Und als junger Mensch, wenn man hohe Ansprüche an sich selber hat, dann sind halt Ablehnung oder Misserfolge. Also ich habe ewig dran gebissen, dass mich mal jemand für ein Praktikum nicht haben wollte, weil ich ein Kind hatte damals schon, weil du schon da warst, weil die gesagt haben, na also das kennen wir schon mit so Frauen mit Kindern, da, die sind dann andauernd, weil die Kinder krank sind, nicht da und so. Und das hat mich wirklich, also das setzt mir zu sowas oder hat mir damals sehr zugesetzt. So. Und das würde mir jetzt heute wahrscheinlich nicht mehr passieren, dass mich sowas so persönlich kränken würde. So.
Ja, das sind halt Hürden, die man quasi in seinem ganzen Leben immer wieder nehmen muss, so ein bisschen, oder gegen Widerstände halt wohl irgendwie ankämpfen muss. Ich bin dazu noch zu jung, ich habe da noch keinerlei Geduld. Was würdest du denn jetzt sagen, rückblickend, was war die schwerste Hürde, die du zu meistern gehabt hast?
Also das Allerschwerste war tatsächlich, als ich 19 war, ist damals mein Freund gestorben. Und danach irgendwie diesen Weg zurückzufinden in ein Leben, wie auch immer, das war tatsächlich das Härteste. Und ja, da gab es einfach Menschen, die damals an meiner Seite waren, die mich nicht haben im Stich lassen. Es gab auch viele, die einfach mit der Situation nicht umgehen konnten in dem Alter. Aber da bin ich heute noch wirklich ends dankbar an meine damalige Handballmannschaft. Da habe ich damals beim ESV Rosenheim gespielt, noch gar nicht so lang. Die wirklich in dieser Zeit rund um die Uhr für mich da waren. Und also falls Sie es hören, die beiden Heidis, Elke, Sabine, also wenn es euch nicht gegeben hätte damals, weiß ich nicht, ob es mich heute in der Form noch geben wird.
Puh. Da würde ich dann wohl sagen, ich bedanke mich auch bei eben jenen, sonst wäre ich wohl möglicherweise auch nicht da, nicht wahr? Auf der anderen Seite, wo es Hürden gibt, wenn man die übersprungen hat, gibt es auch Erfolge. Und da hat jemand gefragt, was würdest du denn als deinen größten Erfolg in deinem Leben bezeichnen?
Also tatsächlich ist der größte Erfolg und das größte Glück in meinem Leben sind tatsächlich, waren eure beiden Geburten und seid ihr. Also das ist tatsächlich so, weil das so unfassbar ist. Ist eigentlich so. Und weil ich so froh bin drum, dass trotz meiner Umtriebigkeit, diesen 100.000 Sachen, die ich mache, diesem ein bisschen unsteten Leben, das ja auch irgendwie mit mir so ein bisschen in Verbindung gebracht wird, immer auch, dass wir es irgendwie so gut hingekriegt haben, so miteinander und und das auch zu sehen, wie ihr so euren Weg geht und so, das ist für mich. Das ist, was heißt Erfolg? Aber das ist das Erste, was mir jetzt dazu eingefallen ist. Erfolg und Glück irgendwie.
Wie war das dann für dich, als ich zum ersten Mal damals angekommen bin und gesagt habe, hey, du, ich will nach Berlin ziehen?
Erst habe ich mich total gefreut, weil ich genau gewusst habe, dass das für dich das Richtige ist. Und dann, als es soweit war, war das echt nicht so einfach. Also das habe ich mich wirklich für dich gefreut, weil ich gewusst habe, das ist das, was du jetzt brauchst, hier einfach auch was Neues kennenzulernen, irgendwie deinen Weg zu gehen, auch hier wegzugehen. Aber das ist ganz schön oft vorgekommen, dass ich zu Hause gesessen bin und dann habe ich gehört, wie draußen jemand vorbeigeht und ich habe gedacht, es geht gleich die Tür und du kommst rein. Also das war schon erstmal gewöhnungsbedürftig. Was total süß war damals, war, dass eben, du hast ja vorher schon mal erwähnt, dass der Pascal irgendwie so nach einer Woche oder nach zwei Wochen irgendwann bei uns an der Haustür stand und gesagt hat, ob wir Kaffee trinken, weil er wollte mal gucken, wie es mir jetzt geht, wo du nicht mehr da bist. Also ihm ging es wahrscheinlich auch so, dass als du weg warst, das ist nicht so einfach. Aber das gehört auch dazu, finde ich. Also es gehört dazu, es ist ja jetzt auch so, dass dein Bruder ja dieses Jahr ausgezogen ist und ja, das schon nochmal. Da ist so eine Lebensphase vorbei und da kann man sich nochmal ganz neu orientieren und ich glaube, das darf auch mal wehtun und das darf, man darf auch mal traurig sein, wenn man sich darin nicht verliert. So. Obwohl man weiß, dass es ja gut und richtig ist. Und es ist jetzt nicht so, dass wir uns nie sehen würden.
Ja, mittlerweile schon wieder, weil ich wohne ja wieder hier.
Ja, jetzt bist du wieder da, ja.
Jetzt ist es ja so, die Phase, in der der Roland ausgezogen ist, ist ja mitten in der Corona-Zeit geschehen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht doppelt blöd war, diese Phase nach seinem Auszug. Woher nimmst du die Motivation, gerade in dieser Zeit, in der wir uns ja alle irgendwo gerade befinden? Das ist eine Frage von einem Hörer oder einer Hörerin.
Ich glaube, ich nehme die nicht trotzdem, sondern wahrscheinlich genau deswegen. Also ich habe vorhin ja schon mal gesagt, dass ich ganz schwer aushalten kann, wenn irgendwie ich merke, dass Dinge schlecht sind oder schlecht laufen oder irgendwie nur Negatives rundherum ist und irgendwie gerne versuche, Dinge zum Besseren zu machen. Und ich glaube, dass das schon auch so mit so einem Antrieb ist, auch jetzt hier die Podcasts zu machen, überhaupt auch die Projekte, die ich gerade irgendwie auch in Planung habe für nächstes Jahr, dass sich die guten Leute irgendwie, die auch bei aller Dramatik, die wir jetzt gerade auch haben in der Situation, den Blick nicht verlieren für das, was auch gut ist und was auch positiv sein kann. Ich finde, es gibt viel zu wenig gute Nachrichten. So.
Als Nachrichtenredakteur kann ich da nur Recht geben.
Ja, dann such dir doch mal ein paar schöne Sachen raus. Nicht so einfach gerade.
Nee, nicht wirklich. Was war denn dann deine Motivation überhaupt, diese Podcasts zu starten?
Also das Konzept für diese Podcast-Reihe ist schon vor Corona entstanden. Und zwar ist mir irgendwann aufgefallen, dass es so wahnsinnig viele tolle Menschen bei uns in der Gegend gibt, deren Geschichten man erzählen sollte. Also die wirklich was zu sagen haben, die interessante Lebenswege haben, die tolle Sachen machen. Und mir ist aufgefallen, dass es immer weniger Zeit gibt für ein gutes Gespräch. Also dass man sich diese Zeit gar nicht mehr nimmt, dass alles so schnell ist. Und dem wollte ich so entgegentreten und habe dann diese Konzeption damals gemacht. Und dann hat es aber noch lang gedauert, bis ich die ersten Aufnahmen gemacht habe, weil dann ist erstmal Corona dazwischen gekommen. Dann war ich erstmal mit was anderem beschäftigt, auch beruflich zu sehen, wie regelt man das jetzt alles. Und dann kam eben der von dir vorhin genannte Film dazwischen, in Anführungsstrichen, also der Film mir vor die Füße. Und erst nachdem der abgedreht war, war dann so diese Idee von, naja, da liegt jetzt noch dieses Konzept rum, aber irgendwie weiß ich jetzt gar nicht, braucht es den jetzt noch? Jetzt macht eigentlich während dieser Corona-Phase hat ja gefühlt jeder Zweite angefangen, Podcasts zu machen. Und ich habe mir gedacht, irgendwie braucht es den, glaube ich, gar nicht mehr so wirklich. Und habe es dann abhängig gemacht von den Gästen. Also habe dann einfach rumgefragt, wer von denen, die ich gerne als Gäste gehabt hätte, Lust hat zu kommen oder ob denen das Thema Podcast nicht schon irgendwie zu den Ohren raushängt, und hatte da durchweg positive Rückmeldungen und dann sind wir hier gestartet. Und zum Glück auch war relativ schnell eben der Brechtl mit an Bord, der uns ermöglicht, dass wir das hier einfach im Studio auch machen können, weil das mich total entspannt, wenn ich mich nicht um Technik kümmern muss, sondern wenn wir hier schön gemütlich ratschen können.
Jetzt hat ein Hörer oder eine Hörerin gefragt, wie du an diese ganzen interessanten Personen in deinem Podcast kommst. Wie genau hat sich denn das gestaltet?
Also in erster Linie müssen das Leute sein, auf die ich Lust habe. Also das ist schon sowas, wo ich merke, so viele von denen kenne ich. Das merkt man ja auch bei einigen und das sagen wir auch bei manchen. Manche kenne ich nur ganz oberflächlich oder kannte ich vorher ganz oberflächlich, aber fand die immer schon spannend und wollte mehr von denen wissen. Andere sind tatsächlich langjährige Weggefährtinnen und Weggefährten. Und dann gibt es noch so ein paar, die kamen über die Themen. Also ich wollte unbedingt was zum Thema MS zum Beispiel machen, Multiple Sklerose, weil mir das immer wieder begegnet, auch im Umfeld und ich da neugierig war. Und dann habe ich mir eine tolle Frau gesucht, eben aus der MS-Selbsthilfegruppe in Rosenheim, die Moni Stoik, die eine unglaubliche Geschichte hat und die mit uns geteilt hat. Oder bei dem Thema LGBTQ und Non-Binary habe ich mir einen jungen Mann gesucht, der mir einfach Begriffe erklärt hat und so. Also da bin ich tatsächlich auf die Suche gegangen nach jemandem, der mir zu dem Thema was sagen kann. Und dann muss es aber auch mit der Person für mich irgendwie matchen. Also ich muss mich mit denen unterhalten und da muss ich merken, ah ja, da ist ein Draht da, damit ich dann auch wirklich hier ein gutes Gespräch führen kann. Und bislang hatte ich wirklich also das Glück, dass nahezu alle, die ich hier eingeladen habe, auch gekommen sind. Beim Paar hat es dieses Jahr leider nicht funktioniert, das lag aber eher an Termingründen. Aber mal gucken.
Ich hätte einen kleinen Vorschlag. Wie wäre es eigentlich, wenn du eine Expertin oder einen Experten für Cannabis bzw. Cannabiskonsum einladen würdest? Du hast möglicherweise schon gelesen, dass die neue Regierung sich ja groß auf die Fahnen geschrieben hat, die Cannabis-Legalisierung voranzutreiben. Jetzt, nachdem wir ja keinen Experten oder keine Expertin hier haben, muss ich halt dich fragen, so, was würdest du denn persönlich von einer Cannabis-Legalisierung halten? Erzähl doch mal.
Boah, echt, das ist eine Frage. Also,
Ich habe sie nicht gestellt, die kommt von den Hörern. Da darfst du dich da bedanken. Nicht wahr?
Danke erstmal. Tja, wo fange ich an? Also, grundsätzlich finde ich eine Kriminalisierung von Sucht schwierig. Also ich finde, dass Sucht eine Erkrankung ist und nicht kriminalisiert gehört. Also das ist quasi so das Erste, was ich finde, was viel stärker kriminalisiert gehört, sind die Menschen, die ein Geschäft damit machen, mit dem Leid von anderen. Also alles, was mit Dealen und Verchecken zu tun hat, finde ich, gehört viel, viel härter bestraft. Ich finde, dass eine Legalisierung von Cannabis sich eigentlich nur der Realität anpasst. Weil das, was hier jetzt gerade passiert, an allen Ecken und Enden ist, das konsumiert wird und zwar überall und zwar durch alle Altersgruppen, durch alle Schichten. Da wird auch kein großes Versteckspiel mehr drum gemacht. Das ist Realität ist, es tut gefühlt wahrscheinlich 3/4 unserer Gesellschaft. Und wenn man es jetzt legalisiert, dann finde ich, weil ja immer der Vergleich auch kommt mit, nein, ich sage jetzt nicht mit Brokkoli, sondern mit Alkohol. Also der Vergleich mit Alkohol kommt. Alkohol ist eine der schlimmsten Drogen, die wir hier haben. Also auch mit höchstmöglichen Auswirkungen auf Gesundheit, auf soziales Umfeld, auf Leben insgesamt. Und selbst da finde ich, dass die Vermittlung von adäquatem Umgang bei uns zu wünschen übrig lässt. Und genauso wie da würde ich mir es eben auch wünschen, dass man, wenn man jetzt Cannabis legalisiert, dann auch Strategien entwickelt, wie man Umgang vermittelt.
Jetzt gibt es ja nicht nur solche Drogen wie Alkohol oder Cannabis, sondern auch ganz alltägliche, zum Beispiel Kaffee. Mhm. Wie viele Tassen trinkst du denn in der Arbeit oder beim Arbeiten täglich?
Ganz ehrlich, das kann ich nicht sagen, weil ich bin keine normale Kaffeetrinkerin.
Sobald die Tasse leer ist, machen wir sie wieder
nein,
voll.
Nein, ganz anders, ganz anders. Ich trinke eigentlich keinen Kaffee. Ich bin eine Gesellschaftskaffeetrinkerin. Ich trinke dann Kaffee, wenn ich mit jemandem eine gute Tasse Kaffee trinke. Das ist total interessant, weil in dem letzten Podcast mit dem Sebastian Wohlfahrt von der Kaffeerösterei 93 Grad war das auch ein Thema, dass er gesagt hat, so eine gute Tasse Kaffee braucht Zeit. Und da ist mir erst aufgefallen, dass das bei mir tatsächlich so ist. Also ich stehe nicht in der Früh auf und mache mir einen Kaffee, mache mir einen Tee. Ich trinke auch den ganzen Tag keinen Kaffee, wenn es keinen Menschen gibt, mit dem ich Kaffee trinke. Meine ich. Alleine nicht.
Also kein Kaffee
Nein.
in der Arbeit?
Nein. Mm-mm. Außer es kommt jemand vorbei oder es gibt eine Besprechung oder es gibt irgendwie dann. Aber ich für mich alleine mache mir keinen Kaffee. Ist echt spannend. Es fiel mir da erst so richtig auf, als wir uns darüber unterhalten haben letztes Mal.
Okay, kein Kaffee in der Arbeit.
Das ist für dich unvorstellbar, gell?
Ja, in der Frühschicht ab 5 Uhr eher unverständlicher, ja. Aber Arbeit, was machst du eigentlich?
Oh ja, vieles.
Also ich meine Podcast.
Ja, das ist ja keine Arbeit.
Ja, irgendwie ja schon. Hm?
Ja, das ist ja nichts, womit ich Geld verdiene. Also so rum gesagt. Arbeit ist es schon, Aufwand ist es auch, aber es ist nichts, womit ich Geld verdiene.
Na dann, woher kommen die Moneten?
So, dann fangen wir mal an. Also es gibt eine Firma, für die ich arbeite, die heißen Squirrel and Nuts und da bin ich zuständig für die Kommunalberatung. Die sitzen in Köln und ich betreibe das Büro in Rosenheim für die. Wir arbeiten deutschlandweit in den Themen Beratung für Kommunen zum Thema Bürgerbeteiligung, Jugendbeteiligung, demografische Entwicklung im ländlichen Raum. Organisieren und inszenieren Kampagnen und gestalten Kommunikation. Das ist so ein Bereich. Dann gibt es noch einen anderen Bereich, in dem ich eine gemeinnützige GmbH gegründet habe, die nächstes Jahr die ersten Projekte auch ansteuert. Da geht es quasi um soziale Projekte, Bildungsprojekte und kulturelle Projekte. Das ist eine Form, die ich deswegen gewählt habe, um Fördergelder zu bekommen, Spendenquittungen ausstellen zu können. Und dann hat es halt noch so diverse, ja, kleinere Freiberufler-Jobs, wo es oft so um Weiterbildungen geht für Kolleginnen und Kollegen aus dem sozialen Bereich. Dann gebe ich manchmal Seminare für den Bayerischen Landessportverband. Also eigentlich geht es in allem. Hört sich immer so viel an, aber es ist gar nicht so, es ist vielfältig, aber es ist nicht so viel Unterschiedliches, weil es geht eigentlich immer darum, Menschen miteinander in Kontakt und in Kommunikation und in Dialog zu bringen. Das ist so das, was über allem steht. Also der Dialog.
Denkst du, wenn du dich um deinen Lebensunterhalt nicht kümmern müsstest, würdest du dann genau das auch als Beruf machen?
Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, wenn ich kein Geld mehr verdienen müsste, dann würde ich es mir noch mehr aussuchen. Also es ist eh so, dass ich mir ganz, ganz viel aussuche, worauf ich jetzt richtig, richtig Lust habe. So. Aber ich glaube, ich würde ein bisschen weniger machen und würde vielleicht sogar ein bisschen mehr noch so handwerkliches Zeug machen. Also so, wenn es wirklich egal wäre. Auch wenn ich es nicht besonders kann, aber dann würde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr rumschmieden und basteln und so auch noch. Das glaube ich, würde ich tun. Aber grundsätzlich würde ich nicht mein ganzes Leben total verändern. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, so wie es ist.
Also im Grunde sehr, sehr intrinsisch motiviert.
Wenn du das so nennen magst, ja.
Ja, ja, ich denke nämlich, dass das bei mir auch der Fall ist. Also die Entscheidung, irgendwie Journalist zu werden, ist, war jetzt nicht gerade eine populäre Entscheidung, ja. Aber ich denke, dass das viel damit zu tun hat, wenn du was wirklich willst, ja, wenn du wirklich Bock hast auf diese Arbeit, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Erfolg hast in dem, was du machst und wie du es machst, nochmal höher ist. Und das sehe ich eigentlich bei dir relativ gut.
Naja, aber was bezeichnet man als Erfolg? Weißt du, also das ist ja die Frage. Ich bin jetzt keine Millionärin, bei weitem nicht. Also
es es geht darum geht es eigentlich gar nicht, sondern es geht eher darum, dass man erfolgreich ist in dem, was man tut. Und dass Auftraggeber sagen, hey, super Job.
So, ja, und dass man irgendwie, also was ich so gern mag an dieser Kommunalberatung ist, du gehst irgendwo hin und du bringst Leute, Menschen, Bürgerinnen, Bürger, Jugendliche mit Politik und Verwaltung in Dialog. Und wenn du wieder gehst, dann passiert im besten Falle etwas, was für die Leute vor Ort eine Verbesserung bedeutet. Das finde ich schön. Also so, ja, eine Wirkung zu haben mit dem, was man tut, so, und Möglichkeiten zu bieten. Ich glaube, das ist schon immer irgendwie auch was, was mich beschäftigt hat, irgendwo Chancen aufzutun, durch die die Menschen nehmen können oder halt dann vielleicht manchmal auch nicht in manchen Fällen, aber irgendwie auch einen Boden zu bereiten dafür. Und das stimmt schon. Also was mir schon wichtig ist, ist, dass ich irgendwie so, ja, dass ich in der Früh in den Spiegel schauen kann und sagen kann, hey, das ist gut, so, passt, bin mit mir gut und im Reinen und mache keine krummen Dinger mit irgendwas oder so, sondern bin da sehr ehrlich und authentisch in dem, was ich da tue.
Geht's dann, wenn man so viel Kontakt mit Menschen dann auch hat, wie in deinem Beruf, auch viel darum, möglicherweise Vertrauen zu schaffen oder da eine Vertrauensbasis zu schaffen, auf der man dann Kommunikation entstehen lassen kann?
Darum geht's immer. Das ist ja auch der Grund, warum es Menschen wie uns gibt, die eingeladen werden, um solche Prozesse auch zu moderieren, weil häufig ja auch schon so ein bisschen sich Lager gebildet haben. Also in den besten Fällen, wunderschöne Fälle sind, wenn, was ist nicht, wenn jetzt jemand bewirbt sich für eine Landesgartenschau und oder möchte sich dafür bewerben und dann gibt es ein Bürgerbeteiligungsverfahren. Das ist sehr gestalterisch und sehr schön. Da gibt es trotzdem auch Leute, die Bedenken haben, Anwohner, die Ängste haben und so. Aber wenn es jetzt so ist, dass es da einen Konflikt gibt, den es schon seit Jahrzehnten gibt vielleicht und wo es Lager gibt, die sehr eingefahrene Positionen einnehmen, dann ist es natürlich immer gut, wenn man es schafft, jemanden von außerhalb dazu zu holen, der den Leuten auch vermittelt, wir nehmen euch mit allem ernst, mit womit ihr jetzt hier kommt und ihr könnt uns dahingehend vertrauen, dass wir eine neutrale Position einnehmen und auch mal unangenehme Fragen stellen, auch an die, die uns vielleicht geholt haben.
Siehst du das bei dir im privaten Bereich auch so? Wenn ich das jetzt so sagen darf, du bist für sehr, sehr viele Freunde von mir auch Ansprechpartner für schwierige Fragen, ja, die sie beschäftigen. Ich weiß die Situation noch, okay, da war, glaube ich, jetzt nicht sehr viele schwierige Fragen, aber viel Alkohol im Spiel an meinem 21. Geburtstag, als zwei Freunde von mir auf einmal weg waren und wir sie dann zwei Stunden später bei dir im Büro gefunden haben. Wie siehst du das? Denkst du, dass du schon jemand bist, der sehr, sehr viel als Vertrauensperson fungiert für gewisse Leute, die sich dann mit dir über ihre Probleme austauschen oder gerne sich Rat von dir einholen?
Das passiert schon immer wieder. Ich weiß nicht genau, woran das auch wirklich liegt. Also das ist, glaube ich, schon so. Also ich kann mir das oft nicht erklären, warum ich manchmal wirklich so einen Vertrauensvorschuss auch bekomme von Leuten, die mich jetzt vielleicht nicht so gut kennen. Also das hat man ja hier in den Podcasts auch, also mit bei zwei Podcasts, bei denen es tatsächlich so war, dass die eigentlich nicht an ein Mikro gehen in der jetzigen Zeit, dass die das nicht wollten und es dann trotzdem gemacht haben, weil man relativ schnell, glaube ich, irgendwie oder weil ich es geschafft habe, denen zu vermitteln, dass ich das, was ich sage, auch wirklich ehrlich meine. Ich glaube, Authentizität ist so der Schlüssel. Und das, glaube ich, ist vielleicht auch das, warum das zustande kommt. Ja? Also, dass man irgendwie, ja, ich mache, glaube ich, keine Show, weil ich es auch nicht kann. Also manchmal hätte ich es mir gewünscht, dass ich es könnte, aber ich kann es nicht. Also ich bin da einfach so, wie ich halt bin. Und manche Leute mögen das und da kommt es an und manche vielleicht auch nicht.
Wie schwierig ist das für dich manchmal, wenn jemand mit einem großen Problem oder größeren Problem zu dir kommt und gerne von dir dann einen Rat möchte? Belastet dich dann sowas im Nachhinein auch oder kannst du das relativ leicht wegstecken und dann eben sagen, boah, schon heftig, aber also schaffst du da die Distanz zu wahren?
Ja, ich glaube, das kommt natürlich darauf an, wer das ist, wie nah mir die Person steht, was für ein Thema das ist. Aber, und jetzt kommt das Aber, ich habe es ja studiert. Also das ist ja quasi das, was deswegen studiert man ja diesen Beruf auch, um um auch so eine professionelle Distanz zu manchen Themen halten zu können. Wenn mir jetzt jemand privat total nah ist, dann geht das natürlich nicht. Also dann logisch nimmt man das irgendwie auch mit. Aber ich kann auch während so einem Gespräch gut eine neutrale Position einnehmen oder eine objektivere Position. Und ich glaube, das, was Menschen auch an mir schätzen, also eine Freundin von mir hat mal gesagt, ich schätze deine Objektivität. Also nicht so sehr sich ja gleich auf irgendwas draufzustürzen oder gleich sehr mitleidig zu sein oder gleich irgendwie sehr, also klar, wenn jemand braucht, dass man ihn in den Arm nimmt, dann muss man ihn in den Arm nehmen. Das ist ja auch ein ganz menschliches Ding. Nur wenn jemand von mir einen Rat möchte, dann kriegt er auch einen Rat. Also dann, wenn jemand sich ausholen möchte, dann soll er sich ausholen. Ich glaube, das ist auch irgendwie so der Punkt.
Und wer nimmt sich in den Arm?
Ja, das ist schon häufig so, glaube ich, dass Menschen, die die so auch als oft sehr unerschütterlich angesehen werden, so von außen, da nicht so viele Leute um einen rum haben, wobei ich sagen muss, ich habe schon wirklich einen guten Freundeskreis, auch Leute, die mich partiell, natürlich, die für mich da sind, aber es gibt halt schon auch zwei, die mich jetzt schon wirklich sehr, 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 sehr lang begleiten und durch viele Höhen, Tiefen, Trennungen, den Tod meines Vaters, alles, was halt irgendwie so mit dazugehört, und ja, denen bin ich einfach absolut dankbar. Und das ist meine beste Freundin. Hallo Katja, schön, dass es dich gibt. Mit ihrer liebevollen Art. Und und seit über 30 Jahren mittlerweile den Martin, der halt meine Launen erträgt, der mit dem ich auch nicht immer einer Meinung bin und was ich als total bereichernd empfinde. Und ja, von dem ich auch weiß, wenn irgendwas ist, dann ist der da.
Würdest du sagen, dass das so ein Stück weit auch eine Seelenverwandtschaft ist? Beziehungsweise glaubst du allgemein überhaupt an sowas?
Also ich glaube nicht an Seelenverwandtschaft im Sinne von, oh, ich suche meinen Seelenverwandten und wenn ich den gefunden habe, dann sind wir ein Liebespaar und dann werden wir auf immer und ewig glücklich sein und da gibt es diesen einen Menschen. Woran ich schon glaube, ist tatsächlich, ich sag sowas wie, das ist mein Seelenbruder oder meine Seelenschwester, sowas sage ich schon. Und das können aber auch ganz andere Menschen sein, auch Leute, mit denen man vielleicht gar nicht so viel und so oft zu tun hat. Das hat was irgendwie mit so einer Ebene zu tun, wenn man sich trifft, dann hat man sich was zu sagen. Und da gibt es Leute, die sehe ich nur alle paar Jahre und das ist, wie wenn kein Tag vergangen wäre. Und manchmal trifft man einfach jemanden zufällig und lernt diese Person kennen und dann merkt man, ja, da ist irgendwas und dann entsteht daraus auch irgendwie ein häufigerer Kontakt oder vielleicht im besten Fall auch irgendwann eine Freundschaft. Aber ich glaube schon, dass es was gibt, so eine, naja, wie auch immer man diese Vibes nennen mag, ja, wo man sich halt treffen kann und es auch egal ist, ob man jetzt jeden Tag, jede Woche, jeden Monat telefoniert, sich trifft, irgendwas, sondern wo es einfach schön ist, sich zu sehen.
Wo die Zeit eigentlich keine Rolle spielt, ja. Wenn man selber weiß, wenn man sich wieder trifft, werden sich vielleicht die äußeren Umstände geändert haben. Keine Ahnung, jemand bekommt eine Familie oder heiratet oder so, aber im Grunde bleibt es dasselbe.
Ja.
Ja. Gab es da auch Phasen bei deinen engeren Freundschaften, wo du Angst gehabt hast, dass man sich verliert?
Nee. Mm-mm. Also ich hatte Angst, dass man sich verliert, aber auf eine andere Art und Weise. Also es sind ja während meiner Jugendphase, also junge Erwachsenenphase, so unbeschwert meine Kindheit war, so gruselig war das dann tatsächlich auch, als ich so ins junge Erwachsenenalter eingetreten bin, also dass mein Freund damals gestorben ist, das habe ich schon gesagt, aber da sind ja ganz, ganz viele andere Menschen auch gestorben in dieser Zeit, durch unterschiedlichste, also durch Drogen, durch Unfälle, durch Lawinenabgänge durch alles Mögliche. Und die Angst, jemanden an den Tod zu verlieren, die war sehr, sehr groß, sehr, sehr lange Zeit. Die kommt manchmal auch noch hoch. Aber jemanden als Freund oder Freundin zu verlieren, die Angst davor, die gab es nie. Es gab diesen Verlust und den Schmerz danach. Aber Angst davor nicht, nee.
Ist das deine größte Angst? Würdest du sagen, dass das deine größte Angst ist? Angst also, zu haben, beispielsweise, wenn ich etwas länger feiern war und dann nicht wie abgemacht irgendwie da bin, am Treffpunkt oder wo auch immer wir uns zusammen raufen. Ist das deine größte Angst?
Ja, die größte Angst ist tatsächlich, noch mehr Menschen zu verlieren. Das ist so das eine. Und es gibt noch so eine zweite, ich glaube, es sind so zwei, die hängen auch vielleicht auch irgendwie zusammen. Und das andere ist Einsamkeit. Also Einsamkeit ist auch so ein Punkt, also nicht zu verwechseln mit Alleinsein, weil allein bin ich gerne. Also das kann mich gut mit mir selber auch beschäftigen. Einsamkeit heißt, dass keiner mehr an einen denkt. Und das, glaube ich, also das ist jetzt aktuell in meiner jetzigen Lebensphase, das ist nicht die große Relevanz. Aber so auf wenn man älter wird, das, glaube ich, kann nochmal irgendwie so ein Thema auch werden.
Hat dich dieses Gefühl der Einsamkeit auch während der Corona-Zeit jetzt im Allgemeinen mal gepackt? Hast du das da dosiert in deinen Augen möglicherweise auch wahrgenommen?
Ja, also sogar ziemlich stark. Also gerade so während dieses ersten harten Lockdowns, als man sich irgendwie mit niemandem mehr treffen durfte, der ja irgendwie auch alle irgendwie berücksichtigt hat, aber keine Menschen, die Singles sind. Also das fand ich echt extrem hart, weil ich auch hinter diesen Maßnahmen gestanden bin und mich auch dran gehalten habe, aber das hat mir arg zugesetzt. Und natürlich findet man Mittel und Wege und telefoniert oder jetzt heutzutage auch mit irgendwelchen Videoschalten, aber es ist halt nicht dasselbe. Und da hat man das schon mal gemerkt, auch wie einem das, also selbst auch mir, wo ich mich jetzt nicht als jemanden, der labil sein sollte, bezeichnen wird, wie selbst mir sowas zusetzen kann, ja.
Ja, ich kann bloß von meiner Seite auch sprechen, dass das phasenweise gar nicht so einfach ist. Du hast gerade angesprochen, das Alleine sein ist man ab und zu halt auch mal gerne, ja, dass man irgendwie sagt, okay, nee, heute möchte ich nicht irgendwie raus, heute bleibe ich zu Hause, schaue einen Film, weiß ich nicht, gehe in die Badewanne. Ich habe deswegen gefragt, weil das bei mir im Grunde schon irgendwann ziemlich, ziemlich krass gekommen ist. Ja. Ich bin nämlich auch einer, der sagt, ich bin gerne mal für mich allein. Ich lese ein Buch, ich höre einen Podcast, am liebsten Kellner wieder Uber natürlich.
Natürlich.
Und habe dann aber festgestellt, dass ich doch nicht so bin. Ja. Also, dass ich trotzdem irgendwie dann doch, wenn ich im Nachhinein drüber nachgedacht habe, viel unter Menschen und unter Leuten war. Und das ist was ich aus der Zeit mitgenommen habe, beziehungsweise jetzt ist es ja so, wir sind zwar immer noch drin in der Scheiße, wenn man das so sagen darf.
Oh ja, darf man.
Aber man hat sich das irgendwie zurechtgelegt. Was nimmst du denn jetzt aus dem letzten Jahr so mit? Aus den letzten eineinhalb Jahren tatsächlich jetzt dann schon?
Meinst du jetzt auf diese Pandemie bezogen oder insgesamt?
Du kannst mir gerne auf beide Fragen deine Gedanken
kundtun. Also auf die Pandemie bezogen fand ich es ziemlich krass, dass es so eine Pandemie braucht, dass man irgendwie, dass Leute Brotbacken anfangen und dass man irgendwie sich mit sich selber auch mal beschäftigt und so. Also es gab ja auch viele, die gesagt haben, so jetzt hatte ich mal irgendwie Zeit, auch runterzukommen. Tatsächlich auch in Gesprächen hier mit in den Podcasts war das bei manchen so. Jetzt ist natürlich, irgendwann reicht es jetzt auch. Aber so ganz am Anfang war das noch so, ja, das war jetzt oft gar nicht so, ja, so, das war so entschleunigend. Und wo ich mir gedacht habe, so, also das hätte man jetzt auch einfacher haben können, dass man mal so ein bisschen runterfährt, so für sich. Das habe ich so mitgenommen, dass uns das allen gar nicht schlecht tun würde, wenn wir uns so ein bisschen mehr auf uns selbst auch besinnen würden. Was ich sonst festgestellt habe, ist, dass Wir leben ja, also in diesem einen Job lebe ich ja von der Großgruppenmoderation. Also da war ja gar nichts mehr möglich. Also irgendwie undenkbar, 250 Leute in einer großen Halle. Das geht ja, ist jetzt immer noch nicht möglich. Aber ich habe festgestellt, dass man flexibel sein kann und dass man auch Dinge anders gestalten kann. Ich habe mich immer sehr gewehrt gegen dieses ganze Digitale und das alles online zu machen und in digitalen Formaten. Ich habe wirklich schätzen gelernt bei bestimmten, nicht bei weitem nicht bei allen, aber bei bestimmten Dingen, dass es durchaus seine Vorzüge hat, nicht mehr für 2 Stunden irgendwie bis nach Mainz fahren zu müssen, sondern das irgendwie von hier aus machen zu können. Da habe ich viel gelernt und insgesamt hatte ich natürlich viele schöne Erlebnisse diese letzten 1,5 Jahre auch. Also viele kleine Highlights. Ich glaube auch, man wird, oder mir ging es so, war das erste Konzert wieder. Das erste Theater nach so langer Zeit. Also auch festzustellen, was fehlt einem denn? Was nehmen wir für selbstverständlich aus, auch an kulturellen Einrichtungen, die wir haben? Das ist was, was ich, glaube ich, nochmal stärker mitnehme, auch dieses dankbar zu sein, wie gut wir es hier eigentlich haben und dass man alles so selbstverständlich nimmt und erst wenn es nicht mehr da ist oder einem verwehrt wird, man merkt, was einem eigentlich fehlt.
Weil wir gerade zu dem Thema Einsamkeit jetzt gerade ausführlicher geredet gehabt haben, eine klassische Frage, welche 3 Dinge würdest du denn mitnehmen, wenn du auf einer einsamen Insel wärst?
Dinge. Also die Betonung liegt auf 3 Dinge.
Dinge, genau. Mhm. Ja, richtig.
Das kennst du mich. Ich bin ein sehr pragmatischer Mensch, wenn es um sowas geht. Also da würde ich mitnehmen eine Axt, einen Bogen und ein Seil.
Ja. Also klingt für mich alles nach sehr, sehr sinnvollen Dingen.
Ja, weil da, also wenn ich da länger bleiben muss, dann brauchst du halt irgendwie als andere Kammer.
Also kein Bolzen oder so.
Mm-mm.
Wie Tom Hanks. Wie schon gerade angesprochen, du bist dieses Jahr 50 Jahre geworden.
Ja, toll, dass du mich nochmal dran erinnerst.
Sehr gerne doch. Ich lasse keine Gelegenheit aus.
Ja, das ist was Familie.
Welchen großen Traum hast du denn noch so in den nächsten 50 Jahren?
Welchen großen Traum hast du noch? Ich habe keinen großen Traum.
Nichts?
Nee. Ich habe viele Ideen. Also ich habe viele Ideen. Ich habe vieles, was ich vielleicht irgendwie mal machen möchte. Aber es ist so, es gibt nicht den großen Traum, hinter dem ich so herjag.
Und welche Ziele, Ideen oder Projekte sind es, die du gerne mal angehen würdest oder unbedingt noch machen willst?
Naja, also als erstes mal will ich mal die Sachen fertig machen, die jetzt noch offen sind. Also das ist schon so mal so, also der Film über diesen Künstler, über den Pep Fuss, den will ich jetzt fertig machen. Das ist so ein Herzensprojekt und auch etwas, was mich sehr herausfordert und wo ich mich sehr drauf freue, wenn der fertig ist. Und dann, ja, ich kann das irgendwie gar nicht so, es kommen ja immer wieder irgendwelche neue Einfälle in meinen Kopf hinein. Und wenn der Zeitpunkt gerade richtig ist, dann mache ich es halt. Und wenn der Zeitpunkt halt nicht richtig ist, dann nicht. Also ich kann die jetzt gerade gar nicht, ich könnte jetzt alles aufzählen, was so geplant ist für die nächsten Jahre, aber das ist eigentlich eher langweilig. Also ich glaube, das ist schön, wenn du mich so fragst, weil ich merke, ich bin so ganz zufrieden, so wie es läuft. Ich habe nicht irgendwas, wo ich hinterher jage oder erst dann bin ich glücklich oder zufrieden, sondern passt so, wie es ist. Solange ich meine Freiheiten habe, um Dinge zu tun, die mir Freude bereiten und die im besten Fall noch anderen Leuten auch Freude bereiten, ist alles gut.
Gehören da die Podcasts auch dazu?
Ja, die gehören da mit Sicherheit auch mit dazu. Die sind ein Teil dessen, weil mir wirklich dieses gute Gespräch in Ruhe sehr, sehr viel bringt und weil ich persönlich wahnsinnig viel lerne. Also sowohl in der Vorbereitung als auch in den Gesprächen selber nehme ich ganz viele wertvolle Impulse für mich mit. Also eigentlich ist es eine egoistische Geschichte, dass ich das hier mache, aber verrat's niemandem.
Gibt es dann aus diesen Podcasts, die du jetzt gemacht hast, Gibt es da eine Hauptmessage, die du daraus mitnimmst?
Ja, ich glaube, die Hauptmessage ist, dass es sich lohnt, Menschen zuzuhören. Also das wusste ich ja vorher schon, sonst hätte ich es nicht angefangen, aber das bestätigt mich immer wieder. Also sich wirklich nur mal Zeit zu nehmen. Und das jetzt nicht nur im Rahmen dieser Podcasts, sondern auch wirklich sonst. Also sich Zeit zu nehmen, nicht nur schnell irgendwie drüber zu schnurren und zu sagen, ja, wie geht's dir gut, und wie läuft es gerade beruflich und wie ist mit der Familie, sondern wirklich auch so einen Menschen auch mal erzählen zu lassen. Und das ist das, was ich mitnehme aus diesen ganzen Folgen jetzt auch, was so der Grundtenor ist, glaube ich, so, dass die Idee, die ich davon hatte, für mich zumindest funktioniert.
Bei all den Projekten und Ideen und bei der Arbeit und bei dem Podcast und so weiter und was du auch noch vorhast in den nächsten Jahren, was machst du eigentlich, wenn du mal nichts zu tun hast? Oder gibt es das überhaupt, dass du mal nichts zu tun hast? Und wie sieht das überhaupt aus?
Ja, das gibt's. Also es gibt die Phasen, wo ich nichts tue. Also so ganz, ganz nichts tun. Also so ohne Denken geht ja gar nicht. Aber jetzt, die gibt es sogar relativ häufig. Der beste Anker für mich ist mein Bus. Also sobald ich mit meinem Wohnmobil, mit meinem Bus unterwegs bin ich halt einfach irgendwie raus. Das ist so ein Aussteigen aus allem, was sonst irgendwie so auch in meinem Kopf rumschwirrt und dann noch ja, irgendwo in die Natur rausfahren, am See sein, den Wellen, dem Wasser, den Bergen, dem Wind, der Luft. Das sind so die Momente, in denen ich wirklich nichts mache, sondern einfach nur bin.
Sind die Berge oder allgemein die Natur auch dein Lieblingsplatz?
Ja. Ja, so grundsätzlich insgesamt gesehen schon. Es gibt so einen Hotspot, den ich habe, wo ich wahnsinnig gern bin, das ist der Tinninger See. Also das ist irgendwie auch so die kleine Runde zum Spazieren gehen, irgendwie da auf dem Steg sitzen, eigentlich zu jeder Jahreszeit total schön da, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang dort. Ja, und der Kiosk vom Toni ist auch super. Also man wird auch noch gut verpflegt. Das ist einer meiner Lieblingsorte. Aber ansonsten tatsächlich so grundsätzlich gesehen, ich sage immer, nachdem ich ja keinen Garten habe in der Wohnung, in der ich wohne, sage ich immer, die Natur ist mein Garten, weil mit dem Bus habe ich den überall.
So ein Bus, und ich kann euch sagen, das ist ein Mordsoschi, der lädt ja auch zum Reisen ein, ja.
Das ist ja so eine Zweitwohnung für mich eigentlich, der Bus.
Und wohin willst du denn, wenn das hoffentlich, beziehungsweise es geht ja theoretisch wieder, aber wenn es wirklich wieder ohne zwei Wochen in einem Quarantänehotel abhängen und so weiter, wenn das wieder geht, hoffentlich bald, was wäre so das erste Ziel, an das du denken würdest oder wo du gerne unbedingt hin willst?
Also es gibt ganz
auch jetzt viele, mal ohne den Bus.
Ja, es gibt ganz, 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 ganz viele kleine Ziele, aber es gibt so eine Herzensgeschichte und die ist für mich Island. Also da will ich unbedingt wieder hin. Da war ich vor ein paar Jahren schon mal. Irgendwie fühle ich mich schon aber seit irgendwie, keine Ahnung, seit ich Anfang Mitte 20 bin, schon irgendwie hingezogen zu diesem Land. Und dann habe ich es vor ein paar Jahren das erste Mal geschafft und habe wirklich festgestellt, dass ich da einfach, es fühlt sich an, als ob ich mir selbst in diesem Land näher bin. Liegt vielleicht auch daran, dass da einfach viel Natur ist, wenig Menschen, dass man sehr auf sich selbst gestellt ist. Und wenn es geht, dann würde ich echt gern nächstes Jahr dahin.
Aber es ist schon so, dass die nordischen Länder dich mehr reizen als die südlichen.
Ja, nicht unbedingt. Also ich fahre schon auch gern irgendwie, ich bin auch gern in Kroatien, ich bin auch gern in Italien, das ist Spanien, Portugal, wären auch mal schön. Portugal wird vielleicht nächstes Jahr sogar was mit zwei Freundinnen, das planen wir irgendwie schon 25 Jahre, da kamen diverse Geburten dazwischen. Hallo. Und du warst es in dem Fall mal 20. Nicht. Aber Ja, aber Island hat was Besonderes, glaube ich. Also klar, ich würde mich jetzt irgendwie Norwegen, Schweden auch mal reizen, aber Island hat schon irgendwie, das ist nochmal ganz anders. Ich glaube auch, man liebt es oder man hasst es. Es gibt nicht jemanden, der sagt, ja, Island war ganz nett, sondern das hat so einen Charakter, dieses Land, dass man es entweder mag oder halt gar nicht.
Und was steht sonst noch so auf deiner Bucketlist?
Sowas habe ich gar nicht.
Keine Bucketlist. Hey, du bist die Meisterin im Listen machen und dann abhaken oder einfach nur Listen machen und dann irgendwo liegen lassen. Ja, also,
Das stimmt allerdings, aber das ist tatsächlich die eine, die ich nicht habe. Weil ich finde, dass wenn man so eine Bucketliste hat, dann geht es um Abarbeiten. Und ich finde, dass das Leben nicht dazu da ist, es abzuarbeiten. Ich habe schon Ideen, ich habe auch Dinge, die ich gerne erleben würde, das habe ich vorhin schon gesagt, aber es gibt nichts, wo ich jetzt sagen würde, so ja, muss ich jetzt hier mit Delfinen geschwommen sein und dann mache ich einen Haken dahinter und dann muss man noch irgendwie eine Insta-Story dazu machen, damit man sagen kann, man hat es gemacht. Ich glaube, das ist das. Also es gibt Lebensgefühle, die ich gerne hätte. Also wieder mehr Freiheit, mehr sich frei bewegen können, mit Menschen feiern können, mit irgendwie so. Aber ich weiß nicht, es gibt keine besonderen Länder. Es wird sich ergeben und dann wird es mir, wie es mein ganzes Leben lang war, irgendwie vor die Füße fallen und dann werde ich es nehmen oder nicht. Also das... ich glaube, auch wenn ich da jetzt so eine Liste anfertigen würde, da würde mir so viel einfallen, dass eh klar ist, dass ich es mein ganzes Leben lang nie schaffen werde. Also das wird sich eh nicht ausgehen. Also das hätte sich ja nie ausgegangen, wahrscheinlich, wenn ich es vor 30 Jahren gemacht hätte. So, weil wenn ich anfange zu überlegen, was ich mir alles vorstellen kann, kann man einfach viel zu viel vorstellen, glaube ich.
Was ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass du diesen Podcast das nächste Jahr weiterführst. Wird es so sein? Hast du da schon Pläne dafür? Oder ist jetzt erstmal Pause angesagt? Erstmal sacken lassen? Wie ist es so gelaufen?
Also es ist tatsächlich jetzt ganz frisch eine Entscheidung gefallen. Es wird die Podcast-Reihe Kellner wieder Ober weiterhin geben. Es wird sie nur ein bisschen in einem anderen Turnus geben. Also ich werde nicht mehr 2 Folgen im Monat machen, sondern nur noch eine. Das hat einfach damit zu tun, dass der Aufwand doch beträchtlich ist. Also man muss rechnen, braucht ungefähr 8 Stunden in Vorarbeit, also Terminabsprachen, E-Mail-Verkehr, Recherche, alles, was dazugehört. Dann irgendwie hier 4 Stunden mit Aufnahme und mit Editing und dann nochmal ungefähr 4 Stunden, die in Social Media rein investiert werden müssen. Das heißt, das sind 2 komplette Tage, die für eine Folge investiert werden müssen und das ist tatsächlich für so nebenbei und unentgeltlich in der Form nicht leistbar mehr, weil nächstes Jahr, wie gesagt, auch noch ein paar andere Sachen anstehen. Was mich total freut, ist, dass die Brechtl Frische Märkte wieder mit an Bord sind, also die das nächste Jahr wieder die Produktionskosten übernehmen. Also herzlichen Dank vor allen Dingen an den Herrn Aumüller und an den Simon Maret dafür, die das Projekt da maßgeblich begleiten und unterstützen. Ohne die wäre es tatsächlich nicht möglich. Und ich freue mich schon. Werden es halt irgendwie 12 Folgen nächstes Jahr, aber durchaus mit spannenden Leuten. Die gehen mir tatsächlich auch nicht aus. Also es liegt nicht daran, dass mir keine Leute einfallen, sondern wirklich auch am Zeitaufwand für nächstes Jahr. Aber es wird es weiterhin geben. Und es wäre schön, wenn Menschen es weiterhin hören.
Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werde es auf jeden Fall. Mama, Lola, ich bedanke mich, dass ich heute diese Folge hab schmeißen dürfen. Und ich hoffe, ihr hört das nächste Mal auch wieder rein. Bis dann.
Danke, Felix. Sehr cool. Ja, das war super. Gute Zeit euch und ein gutes neues Jahr.
Präsentiert von Ihren Prechtl Frische Märkten in Raubling, Brandenburg, Bad Feilenbach und Bad Aibling.